Also ich begrüße euch zum ersten Vortrag im letzten Track in diesem Raum. Und wir kriegen jetzt einen Vortrag von Roland Imme über Husky Lab meets Open Source. Und ja, bin sehr gespannt und freue mich.
Gut, ich schließe mich an. Ich begrüße euch auch recht herzlich zum Linux-Tag. Bedanke mich nochmal recht herzlich auch von den Organisatoren, dass wir hier die Möglichkeit haben, einen Vortrag zum Thema Open Source in Verbindung mit einer Antivirensoftwarelösung vorzustellen. Zu meiner Person: Ich bin beim Unternehmen Kaspersky seit einigen Jahren angestellt. Als Pre-Sales-Ingenieur habe ich hier unterschiedliche Aufgaben. Eine der Aufgaben ist natürlich hier die Präsentation, Vorstellung unserer Produkte bei Kunden und Unterstützung dann auch bei der Implementierung von unterschiedlichen Produkten. Gut, ganz kurze Agenda. Was wollte ich heute im Einzelnen vorstellen? Einmal die Bedrohungslage durch Malware. Wie ist der aktuelle Stand? In welche Richtung gehen die Trends bei Malware oder prinzipiell bei Angriffsszenarien? Dann die Infektionswege. Auf welchen Wegen habe ich hier die Möglichkeit, infiziert zu werden, oder über welche Wege brechen dann nachher letztendlich bei mir Software-Tools ein, die so in der Form von uns nicht erwünscht sind? Dann ganz kurze Vorstellung von Kaspersky Lab. Wer steht eigentlich hinter dem Unternehmen Kaspersky Lab? Ich gehe mal davon aus, dass der ein oder andere das Unternehmen kennen wird. Wie gesagt, hier nochmal ein paar Fakten, ein paar Daten dazu. Dann Systeme, wie kann ich die unter Kaspersky absichern? Kann ich gleich vorwegnehmen, es ist nicht der globale Überblick über alle Produkte, die auch Linux basieren, Windows basieren, BBSD basierend sein können, sondern wirklich nur eine ganz kurze Vorstellung der Möglichkeiten, um hier mit Linux oder dann nachher auch Linux-Systeme abzusichern, um dann zum Beispiel Mail-Traffic oder andere Daten, die uns wichtig sind, dann nachher vor Malware zu schützen. Dann kommt der eigentliche Ansatz des heutigen Vortrages. Der eigentliche Ansatz ist ja Kaspersky meets Open Source, also wir begegnen oder letztendlich wir treffen uns mit Open Source, und welche gemeinsamen Möglichkeiten haben wir an der Stelle mit Open Source Projekten eng zusammenzuarbeiten und wie können wir uns hier die Arbeit teilen. Dazu ein ganz kurzer Überblick zum Amavis Projekt, wie gesagt nur in kurzen Stichpunkten, in Anschluss dann nachher eine Integrationsmöglichkeit. Die Integration an sich von Amavis stellt sich ein bisschen anders dar. Wir haben die Möglichkeit, Produkte direkt auf den MTA zu binden. Dafür haben wir Skripte, die dann automatisiert dann auch die Konfigurationsdateien schreiben und vorbereiten. Bei Amavis hier eher eine Sonderstellung, kommen wir auch später noch drauf zurück. Da gibt es ein paar Sachen, die man beachten muss. Das ist dann eine sogenannte manuelle Integration in Verbindung dann mit Amavis. Und da habe ich hier ein paar Folien vorbereitet, sodass man sich einen Überblick verschaffen kann. Wie kann ich letztendlich Amavis dann in einem laufenden System mit integrieren? Gut. Bedrohungslage durch Malware. Allgemein, wie sieht die Sache gerade aus? Ein paar Fakten, ein paar Daten. Das sind so die letzten Bedrohungen, die wir auch hier im letzten Jahr letztendlich dann erkennen konnten. Es sind jetzt drei Bedrohungen. Wir werden später noch ein paar Zahlen sehen oder eine große Zahl sehen, die letztendlich die Bedrohungslage täglich vorstellt. Wie gesagt, es sind drei Auszüge von Bedrohungsarten, die wir im letzten Jahr begegnet sind. Wir haben hier die Möglichkeit, deshalb, ich will das auch nicht allzu weit ausdehnen, das sollte auch nicht das Thema des heutigen Vortrages werden, wie kann ich Malware analysieren oder wie kann ich letztendlich dann nachher bestimmte Informationen zur Malware erhalten. Informationen zu Malware stellen wir direkt bereit, also Sie haben die Möglichkeit, dann direkt die Daten aus dem Internet herunterzuladen. Und dazu gibt es dann hier die Seite von Securelist, und auf Securelist habe ich hier die Möglichkeiten, die aktuellsten Trends zu sehen, auch mit den Verbreitungen. Wo sind die verbreitet? Also auch hier Informationen zu den Lokalisierungen. Wo befindet sich diese Malware und letztendlich dann nachher, von wem geht sie aus? Es gibt hier auch detaillierte Beschreibungen, also man kann sich dann hier im Einzelnen dann auch grundsätzlich informieren, was hinter dieser Bedrohung steht, welche Schadfunktion von dieser Bedrohung ausgeht. Wie gesagt, ist nicht Thema des heutigen Vortrages, nur mal kurz erwähnt. Hier haben wir dann nochmal einen kurzen Auszug, ist von der gleichen Seite, das ist ein Stück weiter runter. Da sehen wir dann die letzten Trends, also gerade die letzten großen Trends im Bereich der Malware. Und ich habe hier auch die Option oder Möglichkeit, direkt auf die hier bestehenden Links oder Bedrohungen zu klicken, um mir weitere Informationen dann anzeigen zu lassen. Ein Beispiel ist der Crunching Yeti, den wir im letzten Jahr hatten. Man sieht auch hier, der Trend an sich im Bereich der Bedrohung ist immer noch ungebrochen. Mit Anzahl der Bedrohungen liegt hier immer noch ein Betriebssystem relativ weit vorne, was hier vermutlich nicht so weit verbreitet ist auf der heutigen Veranstaltung. Also wie gesagt, wir haben hier immer noch einen Trend zu erkennen, der sich in Richtung doch sehr weit verbreiteter Desktop-Systeme dann nachher richtet. Wie gesagt, hier Windows im Fokus, auch hier eine relativ große Verbreitung. Man sieht auch hier, kann man vielleicht ein bisschen schlechter erkennen, aber man sieht auch hier in Europa präsent und auch natürlich hier ein Angriffsszenario für die einzelnen PCs. Aber, und das wäre dann das Beispiel, es gibt auch hier vereinzelt Bedrohungen dann für andere Betriebssysteme. Android ist ja ein Betriebssystem, was in den letzten Jahren extrem Furore feiert, auch von der Verbreitung her mittlerweile mehr verbreitet ist wie Windows-Betriebssysteme. Und hier haben natürlich auch die Malware-Autoren für sich eine Option oder eine Möglichkeit erkannt, diese Systeme anzugreifen, weil mit dem heutigen Smartphone habe ich natürlich hier optional unterschiedliche Möglichkeiten. Ich kann natürlich nicht nur, wie es früher ursprünglich üblich war, mit dem Telefon telefonieren, sondern ich habe hier natürlich die Möglichkeiten, Daten auszutauschen, ins Internet zu gehen, Daten zu versenden, vertrauliche Daten zu versenden. Und damit ist natürlich einmal mit der Verbreitung und letztendlich dann nachher aber auch mit den Möglichkeiten der Infektion natürlich auch dieses Betriebssystem angreifbar. Also wir sehen hier Windows wieder im Fokus mit Android. Dann gibt es auch hier noch Linux-Systeme oder iOS, also selbst iOS, wo es ja immer heißt, da gibt es ja gar nicht alles lieb und alles toll, brauchen wir auch keinen Virenschutz oder Malware-Schutz. Selbst hier gibt es Angriffsszenarien, um letztendlich dann nachher über diesen Weg dann Daten auszuspionieren. Cloud Atlas ist hier eine Spionagesoftware, also eine Malware, die in der Lage ist, dann vertrauliche Daten auszulesen und die an bestimmten Servern weiterzuleiten, um dann diese Daten auszuwerten. Also auch an der Stelle, wie gesagt, unterschiedliche Betriebssysteme betroffen. Und man sieht auch hier, es gibt vereinzelt auch in dem Bereich Bedrohungen dann nachher, die auch Linux tangieren können. Wichtig ist aber, und das ist eigentlich der Kern des heutigen Vortrages, es geht jetzt nicht um die Möglichkeit, wie kann ich jetzt Linux infizieren, sondern es geht allgemein auch um Daten. Weil Viren oder Malware, ich gehe schon seit einigen Jahren auf Linux-Tagen und dann kam immer so der Hinweis, ja okay, als Antivirensoftwarehersteller ist ja der Linux-Tag für uns eigentlich recht uninteressant, weil es gibt ja keine Bedrohung oder nicht die große Bedrohungslage. Es geht wirklich letztendlich um Daten. Und auch wenn ich heute Linux-Systeme einsetze, ich setze seit den letzten Jahren schon Linux für mich auch ein im beruflichen Alltag, habe ich immer das Risiko, dass ich anderen infizierte Daten zur Verfügung stelle, die mich selber vielleicht nicht tangieren, weil sie mein System nicht angreifen können. Aber es bringt ja auch nichts, wenn ich zum Beispiel die Malware dann meinen Geschäftspartner, meinen Freunden oder irgendjemand anders zur Verfügung stelle. Also auch an der Stelle einfach die Sicht, die globale Sicht irgendwo zu sehen. Es gibt nicht nur ein Betriebssystem, ein Fokus. Es gibt mehrere Betriebssysteme, mehrere Plattformen, die heute betrieben werden. Gestern hatte ich mal einen Vortrag gehört, wir sind ein freies Land, wir können machen, was wir wollen. Schließe ich mich dahingehend ein bisschen an. Jeder kann sich selber entscheiden, was er für ein Betriebssystem einsetzt. Und ich kann meinen Freund nicht dafür verurteilen, dass er jetzt Windows-Betriebssysteme einsetzt. Und es bringt natürlich nichts, wenn ich ihn dann nachher versehentlich oder wie auch immer dann infiziere. Gut. Was sind die Zahlen? Vorher hatten wir drei Beispiele. Die Zahlen sehen leider ein bisschen anders aus. Wir haben nicht nur drei Bedrohungen, die dann im letzten Jahr irgendwo mal erschienen sind oder neu erschienen sind, sondern wir haben ja tagtäglich 325.000 neue Malware, die in Umlauf gesetzt wird, die letztendlich initialisiert wird, um dann unterschiedlichste Betriebssysteme anzugreifen, um dann Daten auszuspionieren, Daten zu manipulieren, Geld effektiv zu stehlen. Also es geht ja mittlerweile ganz andere Wege. Zu meiner Startsequenz damals war eigentlich die Malware eher noch ein bisschen just for fun. Eigentlich eher so der Beweis, ich kann's. Das hat sich in den letzten 10, 12 Jahren gravierend geändert. Jetzt ist der kommerzielle Gedanke dahinter und letztendlich natürlich auch politische Interessen, die ich hier mit Malware vertreten kann, ist natürlich im Fokus. Und diese Bedrohung haben wir tagtäglich. 325.000 pro Tag hört sich erstmal sehr viel an. Jetzt habe ich einfach mal die Folie. Ich war im letzten Jahr zur gleichen Zeit in dem gleichen Saal, hatte den gleichen ähnlichen Vortrag. Nehme ich mal die Folie vom letzten Jahr einfach als Beispiel von 2014. Und da werden wir eins feststellen. Und zwar, wir hatten ja heute die Situation mit 325.000 neuen Malware-Typen, die tagtäglich in Umlauf gesetzt werden. Wir haben jetzt hier eine Situation, dass wir eigentlich im letzten Jahr 315.000 hatten. Das ist auch erstmal sehr viel. Aber wenn man sich hier die zweite Zahl vielleicht mal etwas genauer anschaut, wird man feststellen, 2013, also ein Jahr davor, hatten wir 115.000 weniger. Und damit kann man eigentlich erkennen, dass eine Trendwende eingesetzt hat. Also wie gesagt, ich bin schon ein paar Tage mit dem Thema unterwegs. Ich glaube 14 Jahre jetzt mittlerweile. Ich hatte dann mal hier in dem Sequenzbereich mal angefangen mit dem Thema. Und da waren es damals in einer Woche 30, 40 Signaturen, die wir einpflegen mussten. Es gab noch ganz andere Update-Service dann auch für die Kunden. Wie gesagt, mittlerweile hat sich die Sache etwas geändert. Wir haben halt hier einen rasanten Anstieg, eigentlich so ab 2010 erkannt, dass es in einem Jahr in der Regel zu einer Verdopplung der Bedrohung kam. Was natürlich eine Wahnsinnshausnummer ist. Man muss ja auch sehen, man muss ja natürlich auch hier Technologien entwickeln, um diese neuen Wellen zu begegnen, weil die normalen Standard bestehenden Update-Funktionalitäten, die der Virenscanner oder der Malware-Scanner in der Vergangenheit hatte, greifen natürlich hier nicht mehr optimal. Das muss man einfach auch so sehen. Deshalb ändern sich ja auch permanent die Technologien, die wir einsetzen, um schnellstmöglich an neue Informationen ranzukommen, um dann diese Malware zu detektieren und unschädlich zu machen. Aber, und das ist eigentlich die Aussage auch des heutigen Tages, wir sehen jetzt hier eine langsame Abflachung der Linie. Also wie gesagt, es gibt nicht mehr diese Verdopplung. Allerdings pegeln wir uns auf ein sehr hohes Niveau ein. Also das ist ein Thema, wo man einfach so mitnehmen muss. Einfach mal als Hausnummer, als Zahl, wie die Bedrohungslage ist, um dann einfach sich auch ein Bild davon zu machen, was so in der freien Welt oder in der normalen Welt dann so unterwegs ist. Infektionswege an sich, das ist auch nochmal ein Thema. Die Infektionswege haben sich klassisch in den letzten Jahren nicht großartig verändert. Klassische Infektionswege oder die ganz alten Infektionswege waren ja früher die Datenträger. Das waren so die ersten Einstiegsmodelle, da gab es noch gar kein Internet, da hat man sich über Disketten oder über andere Datenträger dann nachher ein Bootsektorvirus oder andere nette Tierchen holen können. Wie gesagt, hat sich ein bisschen gewandelt. Wie gesagt, dann kam das Internet, es gab oder es gibt immer noch offiziell Möglichkeiten, um sich dann natürlich relativ, ja, soll ich sagen, stressfrei zu infizieren, dahingehend, dass es halt viele ungeschützte Bereiche gibt, der direkte Zugriff im Internet, Seiten werden manipuliert, also nicht von den Betreibern, sondern von Hackern, die die Seiten angreifen, ihren Schadcode implementieren, ist natürlich einer der Infektionswege, den ich hier als Angreifer nutzen kann, aber auch der klassische Weg. E-Mail, der über, also eigentlich eher so im Jahr 2002 und 2003 und 2004 für Furore gesorgt hat, wird wiederentdeckt und wird vermehrt wieder genutzt, um dann Angriffsszenarien zu fahren. Also auch an der Stelle, die klassischen Wege werden wieder genutzt. Und Datenträger an sich ist natürlich auch ein Thema, die genutzt werden. Datenträger dahingehend, dass man heute nicht mehr Disketten verwendet, man hat USB-Sticks. USB-Sticks, super geniale Geschichte. Ich kann extrem viele Daten dann nachher meinen Freund oder meinen Bekannten zur Verfügung stellen. Gleiche Thema hatte mein Sohn, er hat eine Präsentation vorbereiten müssen, hat von seinen Schul- oder Klassenkameraden dann nachher hier einen USB-Stick bekommen. Da war eigentlich die Präsentation drauf vorgesehen. Es waren zwei Malware-Sachen mit installiert. Mein Sohn setzt Linux ein, also er war erstmal nicht gleich tangiert von der Geschichte. Hätte er normales Standard Windows eingesetzt, was ungepatcht, ungeschützt gewesen wäre, hätte er erstmal ein paar kleine Probleme gehabt. Es war eine relativ harte Malware, also jetzt nicht irgendwie so ein Spielzeug. Es war eine relativ heftige Nummer, die da mit über den Schulkollegen gekommen ist. Und wie gesagt, also Infektionswege an sich sind immer noch die Klassiker, die wir eigentlich kennen. Was natürlich immer mehr dazukommt, da kann ich heute auch über diesen Wege Malware unabsichtlich in Netzwerken einschleppen, sind natürlich die Mobile-Geräte. Die gibt es zwar schon ein bisschen länger, also es gab ja früher die PDAs, damit konnte ich auch Daten transferieren und ins eigene Netzwerk mit einspeisen. Aber wie gesagt, mit den heutigen Smartphones, Tablets, anderen mobilen Geräten, die ich heute habe, habe ich natürlich auch ein sehr hohes Risiko, um dann dementsprechend über diesen Weg dann meine Malware hinter meiner Firewall vorbei in die bestehenden Netzwerke dann zu transferieren. Gut, wer steht hinter Kaspersky Lab? Prinzipiell gegründet wurde das Unternehmen Kaspersky Lab 1997 von Eugene Kaspersky. Eugene Kaspersky hat allerdings schon einige Jahre im Vorfeld, seit 1991, sich mit dem Thema Malware auseinandersetzen müssen. Er war Kryptologe und hat damals in dem Zusammenhang eine Infektion von seinem Rechner gehabt. Und mit dieser Infektion hat er damals ein Gegenmittel entwickelt. Wer so den ein oder anderen Lebensweg oder die Entstehung der Antivirensoftwarefirmen kennt, wird feststellen, es sind Parallelen auch zu anderen Marktbegleitern. Es war eine eigene Infektion, es gibt noch einen anderen Marktbegleiter, der gleiche Weg, die gleiche Idee dahinter. Eine eigene Infektion, man hat ein Gegenmittel entwickelt und daraus hat sich letztendlich dann auch das komplette Unternehmen Kaspersky herausgebildet. Der Eugene Kaspersky hat früher die Software, die er entwickelt hat, um Viren oder Malware zu erkennen, dann nachher anderen zur Verfügung gestellt. Also er hat seine Engine oder seine Kernkomponenten anderen Herstellern zur Verfügung gestellt. Das war so der erste Einstieg in dieses Thema. Und zum späteren Zeitpunkt, dann ab 1997, allerdings auch vorher schon mit eigenen Anwendungen gearbeitet, aber wie gesagt, ab 97 verstärkt dann eigene Anwendungen entwickelt, wo letztendlich dann nachher auch diese Produkte mit integriert sind, die Engine integriert ist. Es ist alles eine Eigenentwicklung, es sind keine fremd zugekauften Produkte, wo wir dann nachher auf Joint Venture oder andere Sachen angewiesen sind. Alle Produkte werden dann direkt aus dem Hause Kaspersky entwickelt. Eugene Kaspersky führt heute noch das Unternehmen Kaspersky Lab, also er ist immer noch der Chef im Ring bei uns. Wir haben ja Sicherheitssoftware, Sicherheitslösungen mittlerweile, also nicht nur die reine Anti-Malware-Software. Wir haben auch andere Möglichkeiten, um dann Systeme abzusichern. Ist allerdings nicht heute Kernthema des Vortrages. Da gibt es auch andere Möglichkeiten dann für Windows quasi, um dann einen erweiterten Schutz zur Verfügung zu stellen. Dann haben wir ca. 400 Millionen Anwender, die uns einsetzen weltweit. Und wir haben hier, muss man auch so sehen, dann nachher noch um die 3000 hochqualifizierten Mitarbeiter. Wir kommen gleich noch bei einer späteren Folie dann zu der GmbH in Deutschland. Das ist eine mit der größten Filialen, die wir hier in der Form besitzen, wo letztendlich dann auch um die 150 Mitarbeiter oder bis zu 150 Mitarbeiter tätig sind. Das wäre mein Chef. Dann nochmal so die globale Verbreitung. Globale Verbreitung ist heute elementar, weil wir bekämpfen Malware. Malware ist heute nicht regional begrenzt. Man hat es auch vorher an den Schaubildern erkennen können. Der Cloud Atlas ist nicht nur vom Schwerpunkt her direkt hier in Europa oder in Amerika oder dann in Südamerika angesiedelt, sondern die Schwerpunkte differieren zwischen den einzelnen Angriffsszenarien, natürlich auch abhängig von den dementsprechenden Interessen, die dahinter stehen, bestimmte Sachen anzugreifen. Aus dem Grund gibt es auch hier eine weltweite Verbreitung. Dann Partner, das ist auch ein wichtiger Punkt, ich hatte vorher schon erwähnt, der Ursprung der Softwarelösung aus dem Hause Kaspersky war ja die Integration in bestehenden Produkten, in Firewall-Produkten, in anderen E-Mail-Produkten, sodass wir in der Lage waren, uns dann nachher hier zum Beispiel über eine Appliance oder andere Produkte zu implementieren. Diese Implementierungen bestehen natürlich weiterhin, also auch diese Partnerschaften bestehen weiterhin. Es gibt sehr viele Produkte, die von der Engine her auch Kaspersky heute noch einsetzen, in den meisten Fällen nicht mehr ganz so offensichtlich, weil hier einfach nur noch über einen Schalter dann dementsprechend die Engine aktiviert oder deaktiviert werden kann. Aber die eigentliche Konfiguration und das Handling der Malware obliegt letztendlich dann nachher der Applikation, wo wir uns mit implementieren. Gut, dann hier nochmal kurz die Daten zu Kaspersky Lab Deutschland. Wie gesagt, Sitz in Ingolstadt, wir haben deutschsprachigen Support. Also wer hier Anfragen hat, kann diese dann dementsprechend in seiner Muttersprache stellen, aber auch englischsprachig, wie auch immer, gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Das wäre unsere Internetseite. Den Link wollte ich eigentlich noch verändern. Ich werde im Anschluss nach diesem Vortrag zur Verfügung stellen. Der Link funktioniert zwar so, es war ein bisschen unschön umgebrochen, allerdings, wie gesagt, führt er dann nachher zur Kaspersky Lab-Seite. Gut, wie kann ich Systeme absichern? Welche Optionen oder welche Möglichkeiten habe ich prinzipiell? Eine der Möglichkeiten ist halt natürlich hier auf Dateiebene, also losgelöst erstmal von dem Amavis-Projekt, dass ich hier in der Lage bin, auf unterschiedlichen Systemen, sei es ein Desktop-Betriebssystem, sei es ein Server-Betriebssystem, einen Echtzeitschutz zu initialisieren. Hier habe ich dann eine Kompatibilität zu unterschiedlichen Kernel-Versionen, die ich mit aktivieren muss. Ich brauche hier ein Kernel-Modul, um dann diesen Echtzeitschutz zu realisieren. Geplant ist es für die Zukunft, dann auch hier die aktuelle oder jetzt zukünftige Technologie dann nachher von Notify mitzunutzen. Aktuell, wie gesagt, hier an der Stelle ein Kernel-Modul, was gebaut werden muss, um dann hier den Zugriff aufs File-System zu erhalten, um dann eine Malware, wenn die erkannt wird, dann nachher auch handeln zu können. Weil es reicht uns ja nicht aus, dass wir die erkennen, sondern die muss ja dann auch in eine Quarantäne verschoben werden. Gerade beim Echtzeitschutz ist natürlich dann auch das Handling oder letztendlich die Aktion entscheidend. Wir haben dazu ein Webinterface, um dann nachher die Konfiguration des Systems durchzuführen. Aber als Alternative gibt es auch hier die Möglichkeiten, dann dieses Produkt über ein zentrales Management in eine zentrale Managementkonsole einzubinden, sodass ich in der Lage bin, auch hier über Richtlinien, über Aufgaben, dann nachher diesen Virenschutz in größeren Netzwerken zu steuern. Wie gesagt, unterstützt werden unterschiedliche Betriebssysteme, CentOS, Red Hat, SUSE Linux, Debian, also die bekannten Distributionen, die ich jetzt hier auch nicht alle aufzählen kann. Es sind sehr viele, die wir unterstützen an der Stelle. Und damit ist eigentlich auch hier die Möglichkeit, dann dementsprechend über diesen Weg dann den Malware-Schutz zu initialisieren. Zweite Lösung, das wäre der Proxy-Server-Schutz, hat hier einen ganz anderen Ansatz. Und zwar wird hier der Web-Traffic mit analysiert, hier in Verbindung direkt mit einem Squid, Ich habe hier die Möglichkeiten, dann nachher den bestehenden Web-Traffic über die Integration der ICAP-Schnittstelle zu analysieren und hier Malware zu erkennen und die dann zu blockieren. Wir sehen hier gerade die Blogseite. Die sieht erstmal ein bisschen Old-Style aus. Die kann man sich aber selber in den Templates konfigurieren. Also es ist HTML-based. Also ich kann hier meine eigenen Seiten definieren, hinterlegen. Ich habe auch bestimmte Makros, die ich mit hinterlegen kann, um dann über diese Templates dann auch eventuell die Malware, den Rechnername, andere Sachen dann nachher anzugeben. Also wie gesagt, bin ich komplett offen. Natürlich auch abhängig von den rechtlichen Möglichkeiten innerhalb eines Unternehmens. Es gibt ja einige Unternehmen, wo es dann nicht unbedingt zulässig ist, dann genau den Rechnername dann mit aufzulisten. So eine Sachen könnte man natürlich dann hier im Einzelnen auch noch einstellen, konfigurieren. Wie gesagt, hier Möglichkeiten, um dann direkt über den Proxy zu arbeiten. Und dann kommen wir zum Pendant, zu der Amavis-Integration. Eine der anderen Möglichkeiten, um hier Mail-Server abzusichern, wäre Kaspersky Linux für Mail Security. Das ist erstmal das gleiche Produkt, was ich auch für die Integration mit Amavis benötige. Allerdings der Vorteil hier an dieser Stelle im Vergleich zu Amavis, ich habe hier ein Webinterface, was ich dann für die Konfiguration, für Rules, für andere Sachen definieren kann. Weil bei Amavis habe ich ja hier einen anderen Händler, also der letztendlich dann nachher die Malware weiterverarbeitet. Hier ist ja Amavis im Fokus. Amavis hat halt hier die Möglichkeiten, die unterschiedlichen Produkte einzubinden und dann natürlich auch das Handling zu übernehmen. Quarantäne, dann wie kann ich Daten weitergeben, dann die Benachrichtigung für den dementsprechenden Benutzer. Das obliegt alles in der Regel dann Amavis. Bei diesem Produkt, bei der direkten Integration, wenn ich auf einen bestehenden MTA gehe, wird das Handling komplett dann nachher von Kaspersky so in der Form mit angeboten, sodass ich in der Lage bin, dann auch hier eine grafisch verwaltete Quarantäne zu nutzen, Daten weiterzugeben. Also wenn zum Beispiel Spam erkannt wird, ist dann Anti-Malware und Anti-Spam-Filter mit integriert in diesem Produkt. Habe ich hier optional auch die Möglichkeit, dann nachher bestimmte Personal Quarantines zu bauen, also dass ich dann halt hier personalisierte Quarantänezonen aufbaue, wo dann zum Beispiel eine Anti-Spam oder eine Spam durch Anti-Spam erkannte mir dann weitergeleitet werden kann. Wie gesagt, hier das Pendant zum nächsten Produkt, was ich dann vorstelle. Amavis an sich, was versteht man unter Amavis? Amavis ist im Grunde genommen die Abkürzung für Mail-Virus-Scanner. Das ist eigentlich von der Entstehungsgeschichte her schon ein Produkt, was sehr lange in der Lage ist, unterschiedliche Anti-Malware-Produkte zu integrieren. Hat natürlich einen riesen Vorteil. In der Vergangenheit gab es ja immer oft die Bedenken seitens der Kunden. Ich will mehrere Scan-Engines einbinden, um dann dementsprechend mehrere Treffer zu haben, um dann die Analysen zu erweitern. Es gab da unterschiedliche Szenarien, wie ich sowas implementieren konnte. In der Vergangenheit hatte ich natürlich schon die Möglichkeit, mehrere Gateways einzurichten, also durch mehrere Systeme letztendlich diese Virenscanner zu initialisieren. Oder ich konnte über Port Forwarding dann nachher auch, dann nachher über den Content-Filter-Mechanismus zum Beispiel von Postfix dann nachher mehrere Malware-Scanner parallel einbinden. Aber wie gesagt, wesentlich komfortabler ist hier Amavis, weil Amavis bietet von Haus aus die Möglichkeiten, unterschiedlichste Produkte im System mit einzubinden. Ist wie gesagt kein Virenscanner, also Amavis an sich ist nicht die Funktion, dass es Malware erkennt, hat allerdings viele Erweiterungen an Bord, um zum Beispiel bestimmte Executable, also zum Beispiel Exe-Dateien oder andere Dateien, zu blockieren, also unabhängig von der Erkennung. Also hier ist keine Erkennung, die dahinter steht, sondern einfach nur anhand der Extension, dass dann halt hier diese Produkte geblockt werden können. Die reine Erkennungsleistung letztendlich wird dann von dem Anti-Malware-Scanner erbracht und führt letztendlich dazu, dass ich in der Lage bin, dann nachher Viren auf unterschiedlichen Ebenen rauszufiltern, aber auch Spamfilter, unterschiedliche Spamfilter an der Stelle mit einzubinden. Gut, dann welche Möglichkeiten habe ich? Ich hatte im letzten Jahr ein Beispiel, in Verbindung mit CentOS 6.5. Ich hatte dann gedacht, okay, so kurz, war glaube letzte Woche, so ganz spontan den Einfall, jetzt nehmen wir einfach mal das aktuelle CentOS und es geht da genauso. Es war dann aber nur der Einfall, muss ich dazu sagen, das werde ich gleich auch später darstellen. Es war dann nicht ganz so trivial, es verhält sich ein bisschen anders, das Ganze von der Integration her, nicht von der Integration von Kaspersky, die verhält sich vergleichbar, also da gibt es keine großen Veränderungen. Allerdings interessant für mich war, dass sich die Integration von CentOS ein bisschen geändert hat. Und was auch interessant war, muss ich gleich vorwegnehmen, Was für mich auch interessant war, die Doku an sich. Ich hatte ja letztes Jahr eine Doku direkt von CentOS entnehmen können, wo letztendlich hier die Amavis-Integration beschrieben war. Die endet mit der Version 6. Also da gibt es keine Updates oder so, um dann zu beschreiben, wie die Version 7 funktioniert. Ich habe da eine andere Seite gefunden, komme aber später noch drauf zurück. Der erste gravierende Unterschied letztendlich, um dann nachher Amavis zum Laufen zu kriegen, also das war jetzt so meine Betrachtung, kann natürlich sein, dass hier jemand eine andere Idee hat, wie es vielleicht doch besser und geschmeidiger geht. Um erstmal Amavis installieren zu können, musste ich dementsprechend hier das Apple Release installieren und dann aktivieren. Und dann hatte ich hier die Möglichkeiten, dann die Komponenten, die Kernkomponenten erstmal von Amavis zu installieren. Und jetzt hätte ich natürlich sagen können als Antivirensoftwarehersteller, dass ich dann ClamAV komplett ausschließe, ist aber nicht mein Ansinn, weil wie gesagt, wir treffen uns, wir arbeiten gemeinsam zusammen und aus dem Grund habe ich hier an der Stelle auch ClamAV mit installiert als weitere Alternative oder als Fallback-Scanner und habe nicht nur als Fallback-Scanner drinnen gelassen, sondern als primären Scanner. Also das sehen wir dann nachher auch am Beispiel. Also wie gesagt, hier wirklich die enge Zusammenarbeit auch mit einem Open-Source-Projekt. Dann die Installation. Und dann gab es hier ein paar Veränderungen. Also ich musste dann dementsprechend hier die Konfigurationsdateien nochmal kopieren, hatte dann hier die Möglichkeiten, dann in der Konfiguration vom ClamD noch die Einstellung zu verändern, anzupassen, um dann die Integration vom Virenschutz von ClamAV vorzunehmen. Hat sich, wie gesagt, ein bisschen anders dargestellt. Wer die Folien vom letzten Jahr schon mal gesehen hat, da war die Integration auf einem ganz anderen Wege möglich. Wie gesagt, hier einfach die Beschreibung. Wer Lust hat, Interesse hat, kann sich die Sachen dann nachher direkt aus der Präsentation anschauen. Ich komme da gleich noch drauf zurück, natürlich ohne Garantie. Also ich habe die Sachen dann bei mir auf dem Testsystem soweit implementiert, hat auch alles soweit funktioniert, wie es in dieser Beschreibung drin war. Also von der Seite her dann trotz allem hier detailliert beschrieben, wie ich dann nachher auch ClamAV in Verbindung mit Amavis installieren kann. Gut, andere Hersteller würden jetzt vielleicht diesen Weg ausklammern oder dann sagen, okay, geht nicht, wir wollen ja alleine drauf sein, ist aber nicht ganz mein Ansinn. Gut, wie gesagt, hier dann nochmal die abschließende Konfiguration, die für Amavis vorgenommen werden muss, also die jetzt erstmal unabhängig ist vom ClamD. Da sind ein paar grundlegende Konfigurationsschritte notwendig für die Einrichtung. Ich muss die Domäne, den Hostnamen mit hinterlegen, um dann hier an der Stelle die Integration dann auf meine Mail-Gateway vorzunehmen. Ich habe hier das Beispiel einfach mal belassen, was ich aus dem Internet gefunden habe. Bei mir wird es ein bisschen anders integriert, weil ich eine andere Domäne habe zu Testzwecken. Das werden wir dann nachher auch vielleicht noch kurz sehen. Wie gesagt, hier an der Stelle nochmal die Integration, so wie sie auch beschrieben ist. Die Sachen müssen dann durch eigene Daten ersetzt werden, also eigene Domäne, eigener Servername muss hinterlegt werden. Die Sachen, also die Möglichkeiten dann nachher, um eine Verbindung zu dem bestehenden MTA aufzubauen, kann ich auch soweit an der Stelle mit übernehmen, die kann ich 1:1 mit übernehmen. Dann starten. Wir hatten ja heute einige Vorträge zum Thema Systemd. Natürlich auch für mich Neuland, muss ich ehrlich eingestehen. Ich meine, ich mache schon einige Jahre mit oder arbeite einige Jahre mit Linux, bin eigentlich immer noch offiziell auf ein anderes System mit drauf. Allerdings, da viele Kundensysteme natürlich auch heute klassisch dann schon den Systemd als Standard in das System verwenden, natürlich auch hier die Anpassung im Vergleich zum letzten Jahr, weil bei der letztjährigen Präsentation CentOS 6 war hier immer noch eine andere Startsequenz oder eine andere Initialisierung der Dienste notwendig. Gut, dann hier Postfix-Konfiguration, nochmal komplett von der Master-CF, was ich hier im Einzelnen mit reinkopieren muss, initialisieren muss, um dann diesen Content-Filter zu aktivieren. Und Main-CF auch nochmal der Content-Filter, den ich hier aktiviere, der Port, der mit initialisiert wird, auf dem Port lauscht dann nachher Amavis, der Service Amavis, um dann die Anfragen oder die E-Mails entgegenzunehmen, um diese dann an der Stelle weiter zu verarbeiten. Dann, wie gesagt, auch entweder Neustart. Wir hatten eine andere Idee, was kann man noch machen bei Postfix? Ein Reload reicht in der Regel auch, wenn ich die Einstellung bloß übernehmen muss. Also wie gesagt, Neustart oder Reload. Und dann habe ich hier die Möglichkeiten, dann mit Postfix zu arbeiten. Dann mein Hinweis, bitte selber testen. Wie gesagt, ich habe es einfach so übernommen. Dann für die Richtigkeit der Angaben, Punkt, Punkt, Punkt. Also wie gesagt, kann jeder selber ausprobieren auf seinen Testmaschinen. Und stopp, das war zu schnell. Hier ist nochmal die Doku, die ich aus dem Internet genommen habe, um die Quellen zu hinterlegen. Könnt ihr selber gerne nachschauen. Sehr gut beschrieben, muss ich ehrlich sagen. Da habe ich schon einige sehr gute Sachen mit entnehmen können, auch für andere Projekte. Die haben eine sehr umfassende Beschreibung. Man kann auch in der Regel die Informationen dann nachher direkt in bestehende Systeme, also bei mir oft dann auch Testsysteme, mit implementieren, kann ich nur empfehlen. Also wie gesagt, eine sehr gut gepflegte Seite auch. Gut, dann Installation vom Kaspersky Linux Mail Server oder von der Mail Security. An der Stelle muss man nur eins beachten. Ich könnte jetzt natürlich noch mal eine Viertelstunde jetzt hier kurz zeigen, welche Schritte im Einzelnen notwendig sind. Können wir uns jetzt hier an der Stelle ersparen. Es ist wirklich eine reine Standardinstallation. Standardinstallation dahingehend unter einem RPM-basierenden System einfach das RPM-Paket installieren. Dann wird ein Installationsskript, ein Perl-Skript angeboten. Damit kann ich dann die Integration von dem Virenschutz mit initialisieren, also die grundlegenden Einstellungen vornehmen. Und deshalb, und das ist auch der Grund, der wichtigste Punkt, der beachtet werden muss, man kommt irgendwann mal bei dieser Standardkonfiguration an der Stelle mit der möglichen Integration. Unser Programm sucht letztendlich dann nachher auf dem betroffenen System nach dem bestehenden MTA. Der wird dann auch angezeigt. Also wenn XIM installiert ist, wird ein XIM angezeigt. Wenn Postfix installiert wird, wird ein Postfix angezeigt. Oder je nachdem, was halt dann auf diesem System läuft, wird angezeigt. Und dann gibt es unterschiedliche Integrationsmodis. An der Stelle muss man manuell auf manuelle Integration gehen, weil der Fokus steht auf jeden Fall hier auf 1. Das sieht man hier auch. Also hier bitte auf 2 einstellen, dass eine manuelle Integration stattfindet. Ansonsten würde man, wie soll ich sagen, ganz unhöflich ausdrücken, Amavis seine Arbeit einfach die Arbeit entziehen und quasi komplett dann alles auf Kaspersky umlenken. Also wie gesagt, eine wichtige Stelle an der Stelle, manuelle Integration. Und dann kommen die Schritte, wie ich es dann im Einzelnen einbinden kann. Ich muss nochmal hier die, bitte. Der integriert sich dann je nachdem. Es gibt 3 verschiedene Möglichkeiten. Ich kann mich als Milter-Integration mit einbinden lassen, als Before- oder After-Queue. Also wie gesagt, die Möglichkeiten, die uns Postfix anbietet, um einen Content-Filter zu hinterlegen. Und der würde sich dann natürlich auf diesen Port nachher binden. Ist natürlich eher uncool, weil Amavis ja schon versucht, dann diese Arbeit zu übernehmen oder so. Macht. Ja. Ja. Auch eine Möglichkeit, genau. Aber wie gesagt, also an der Stelle mal ein bisschen aufpassen, wenn man wirklich Amavis nutzen will, weil sonst hat man nachher auch noch ein ganz anderes Problem, weil ein Socket geladen wird oder so, was man an der Stelle gar nicht braucht. Also an der Stelle bitte dran denken, Amavis immer mit der manuellen Integration dann begleiten. Gut, dann kommen wir zu den Gruppen. Die Gruppen müssen hinzugefügt werden oder die Gruppenzugehörigkeit muss dann nachher konfiguriert werden. Das wäre hier der obere Punkt. Dann habe ich hier nochmal den Eintrag für den Spamfilter. Wenn ich diesen nicht nutzen will, kann natürlich sein, dass ich nur reine Anti-Malware Funktion von Kaspersky nutzen will, dann kann ich mir den zweiten Aspekt hier komplett aussparen. Das brauche ich dann an der Stelle nicht. Ansonsten hier nochmal die Integration vom Virenfilter, also vom Malwarefilter. Ich kann den dann direkt mit implementieren und habe dann hier die Möglichkeit, dass dann Amavis D nach dem Neustart dementsprechend hier auf Kaspersky hört und dann dementsprechend Malware ausfiltert. Beispiel hier nochmal. Ich kann natürlich die Sachen mit einem erhöhten Log-Level mitschneiden. Wichtig ist halt, Standard-Log-Level ist 0 bei Amavis. Kann ich auch nur empfehlen für einen laufenden Betrieb, weil der Log-Level 5, das werden wir dann nachher gleich an einem System sehen, der ist relativ aussagekräftig, in Anführungszeichen sehr gesprächig. Ich habe dann für eine E-Mail mal relativ viel Text. Wir wollen natürlich hier nicht irgendwelche Log-Dateien fluten oder so, aber wer letztendlich hier eine Kontrolle durchführen will, ob alles soweit sauber initialisiert ist, meine Empfehlung, kurz Log-Level hochstellen, die Sachen ausprobieren, Log-Level hochgestellt ist, dann sehen wir auch hier, dass da eine Mail-Log, Beispiel von CentOS, dann nachher anzeigen kann, ob oder wie letztendlich die Malware erkannt wird. Was natürlich wichtig ist, ich habe natürlich, klar, das erstmal rot markiert, weil dann dementsprechend hier die Bedrohung dran ist, das ist auch eine Urgent Detection Erkennung, das ist eigentlich über Kaspersky Security Network. Hier die Möglichkeit, dann nachher über eine cloudbasierende Lösung dann in Echtzeit sofort eine Abfrage zu initialisieren, um dann die Update-Zyklen nicht abwarten zu müssen vom eigentlichen Malware-Scanner. Also hier eine beschleunigte Art, um dann auch wirklich schnelle Zugriffe dann auf neue Wellen zu haben, auf neue Malware-Wellen, weil die sind ja meistens so 1-2 Stunden oder so. Da reicht manchmal die Update-Zyklen gar nicht aus, um die dann nachher rauszufischen. Also wie gesagt, hier ein Urgent Detection String. Was aber viel interessanter ist, und zwar hier an der Stelle habe ich dann noch die Garantien-Nummer, die letztendlich dann wiederum Amavis verwendet, um die Daten in seine Quarantäne abzulegen. Und da gibt es dann unterschiedliche Möglichkeiten. Da gibt es auch sehr viele Doku im Internet, wie man letztendlich an diese Quarantäne wieder rankommt, um dann entweder Daten wieder herzustellen oder letztendlich dann auch zu löschen, je nachdem. Ich denke, beim Virus, den wird man nicht wiederherstellen oder zustellen wollen, weil das ist, denke ich, eher uncool. Sei denn, dass irgendjemand, den kann ich gar nicht leiden oder so, dass ich sage, okay, der kriegt jetzt mal ein bisschen was. Nee, Spaß beiseite. Also wie gesagt, ist eher unschön. An der Stelle geht es eigentlich eher um das Thema Spam. Spam kann ich unterschiedlich behandeln unter Marvis. Ich kann es halt zustellen mit einem dementsprechenden neuen Subject, dann über einen Junkfilter rausziehen lassen, kann aber auch hier die Spams direkt in Quarantäne schieben und dann wiederum über diesen Mechanismus dann nachher umstellen lassen. Das Ganze kann man dann auch nochmal in der weitergeleiteten E-Mail an dem oder an dem entsprechenden User entdecken. Hier sieht man dann letztendlich, dass dann auch dieser String mit drin ist, also diese Erkennung oder letztendlich Zuordnung der Quarantäne, also quasi auch der Nummer. Und mit diesen Informationen hat man dann mit den Bordmitteln, die Amavis mitbringt, dann die Möglichkeit, diese Daten weiter zu behandeln. Gut. Einstellung prinzipiell. Vorher hatten wir ja ganz kurz Kaspersky Linux Mail Security über ein Webinterface, was natürlich sehr bequem ist, um darüber dann die Einstellung vorzunehmen. Nutzt mir hier an der Stelle relativ wenig. Also ich habe jetzt auch bei der Installation, bei der Testinstallation das Webinterface gar nicht mit installiert, sondern wirklich nur an der Stelle rein kommandozeilenbasierend installiert auf diesem System. Und dann habe ich im Anschluss hier die Möglichkeiten, optional Veränderungen von Kaspersky Linux Mail Security vorzunehmen. Und zwar hier über Kommandozeile. Um Informationen zu erhalten, was alles möglich ist, kann ich hier KMS-Control aufrufen mit --help, also der Klassiker, schlechthin unter Linux dann, um an Informationen ranzukommen und kann mir dann kurz anzeigen lassen, welche Möglichkeiten, Optionen hier bestehen. Hier kann ich in Verbindung mit Amavis nicht allzu viel einstellen, kann ich gleich vorwegnehmen. Beim Kaspersky Linux Mail Security, wenn er sich standalone integriert, habe ich wesentlich mehr Möglichkeiten. Ich kann Rules definieren, andere Sachen definieren. Sind natürlich hier hinfällig, weil in dem Augenblick Amavis das komplette Handling übernimmt. Wir stellen nur eine Engine zur Verfügung, wichtig als Daemon. Das ist vielleicht auch noch eine Botschaft, die nicht unwesentlich ist. Also hier wird nicht irgendein Kommandozeilenaufruf dann initialisiert, der dann bei einer bestimmten Last eventuell nicht ganz so prickelnd sein kann, sondern hier wird wirklich ein Daemon zur Verfügung gestellt. Und mit dem kann ich dann diese Malware-Erkennung durchführen. Ansonsten gibt es noch ein Handbuch, Deutsch, Englisch, je nachdem, wie es beliebt, kann man sich auch die Informationen rausziehen. Hier ist, muss ich gleich vorwegnehmen, zwar die Integration mit Amavis beschrieben, allerdings nur an einem Beispiel. Was meine Erfahrung ist so der letzten Jahre, Amavis an sich lässt sich auf unterschiedlichen Distributionen unterschiedlich einbinden. Das liegt aber auch so ein bisschen an der Terminologie von Amavis. Es gibt hier unterschiedliche Ansätze. Es gibt halt mehrere Config-Files. Es gibt nur ein Mono, ein Single-Config-File, so wie bei CentOS 7. Also wie gesagt, abhängig auch vom Ansatz, wie letztendlich Amavis intern strukturiert ist, gibt es natürlich auch hier unterschiedliche Integrationsszenarien. Gut, jetzt kommt noch mal ganz kurz eine Live-Session. 2 Minuten, denke ich mal, sind wir durch. Ist okay, wenn ich mich hinsetze? Gut, dann ganz kurz zum vorher beschriebenen Produkt, CentOS 7. Okay. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Natürlich nicht so vorgesehen gewesen. Kleiner Augenblick. Gerade. Das war so nicht gedacht. Mal die zentrale Management-Konsole. Da kommen wir dann gleich später nochmal drauf zurück, was da für Möglichkeiten existieren. Dann gehen wir erstmal kurz zu den vorher beschriebenen Standardprodukten. Kleiner Augenblick, das war jetzt natürlich vor lauter diese grundlegende Aufregung, die man nicht haben sollte, die dann entsteht, wenn man nicht die Maschinen alle vorher anmeldet, bevor man eigentlich mit dem Vortrag beginnt. Vielleicht später nochmal drauf zurück. die etwas harte Methode, also vielleicht der eine oder andere aus der Windows-Welt kennen wird, die nicht mein System. Gut, kommen wir erstmal zu den drei vorher anderen beschriebenen Produkten, die ich auch vorgestellt habe. Und zwar, ich hatte ja einmal den File-Server kurz beschrieben, vorgestellt, dann das Produkt für den Proxy, werde ich nur ganz kurz exemplarisch zeigen, wie sich das im Einzelnen darstellt. Gut. Und zwar, wie vorher schon erwähnt, ich habe hier die Möglichkeiten, über das zentrale Management auf die einzelnen Instanzen zuzugreifen. Ich habe hier die Möglichkeiten, Update zu initialisieren, Richtlinien zu erstellen, um den File-Server-Schutz dann mit zu unterstützen. Habe hier auch eine Kontrolle über die einzelnen Systeme, die ich hier administriere. Sehe dann hier auch den Status. Das wäre dann hier in /11 SP3 als Beispiel. Und habe auch hier alternativ die Möglichkeiten, dann nachher über eine Schnittstelle auf die Mail-Server-Security zuzugreifen. Wenn ich hier auf die Übersichtsinformationen gehe, hier sieht man unterschiedliche Distributionen mit hinterlegt, habe ich hier die Möglichkeiten, über einen Link direkt auf das Webinterface zuzugreifen und kann dann auch von der Windows-Seite aus, was ja dann, wie gesagt, vom zentralen Management aus gesteuert wird, hier auf die einzelnen Systeme zugreifen. Also ich muss jetzt nicht zwingend dann nachher irgendwelche Installationen vornehmen. Das wäre das Webinterface. Vorteil natürlich an diesem Webinterface in Verbindung mit Kaspersky Linux Mail Security ist, dass ich hier eigene Rollen und Szenarien definieren kann, also Gruppen definieren kann. Ich kann eine AD-Integration mit vornehmen, habe hier Möglichkeiten, dann über das Backup ein Handling der einzelnen Bedrohungen vorzunehmen. Immer einfach mal einen längeren Zeitraum, dass wir auch hier an der Stelle ein bisschen was haben. Und haben dann optional die Möglichkeiten, dann auch hier eventuell, ja, Malware vielleicht nicht, aber hier haben wir Spam zum Beispiel, kann ich natürlich auch zustellen, dann weiterhin löschen, wie auch immer. Habe hier genaue, detaillierte Informationen, was hier eigentlich im Einzelnen vorliegt. Also auch hier wesentlich mehr Möglichkeiten und Komfort. Gut, die ganzen Einstellungen wollen wir jetzt nicht durchgehen, würde jetzt den heutigen Zeitrahmen sprengen. Ich wieder raus an der Stelle. Dann gehe ich hier auf mein Linux-basierenden Betriebssystem, kommen wir zum Webinterface, kann ich natürlich auch von Windows-Seite aus ansprechen, aber um die Sache jetzt abzukürzen, gehe hier auf mein System rauf, habe dann den File-Server-Schutz, habe, wie gesagt, einmal die Möglichkeit, hier Regeln zu definieren, festzulegen, aber auch zu monitoren, habe unterschiedliche Bereiche. Wichtig ist halt noch bei den File-Server-Schutz, vielleicht so als Randinformation, es gibt zwei Integrationswege. Einmal der Integrationsweg, hatte ich schon beschrieben, über das Kernel-Modul. Die andere Möglichkeit ist dann über eine bestehende Samba-Schnittstelle. Also wenn zum Beispiel Samba-Server betroffen wären oder letztendlich hier von der Installation dann geschützt werden sollen, habe ich auch hier die Möglichkeiten, dann mit Samba zu arbeiten. Und hier wird auch offiziell Samba 4 in der Form unterstützt, also die aktuellste Version. Gut, würde jetzt auch den Rahmen sprengen, weil ich glaube, ich fliege sonst gleich raus, weil der nächste dann auch wartet. Wie gesagt, kann man sich im Einzelnen anschauen, kann man sich auch runterladen, testen. Gar kein Problem. Dann kommen wir zum letzten Vertreter, den ich heute noch so vorgestellt hatte. Und zwar zum Malware-Scanner dann unter dem Proxy-Server. Also auch hier alternativ die Möglichkeiten, den direkten Zugriff zu blockieren. Das ist die Standardseite, die geladen wird. Hier sehe ich auch dann in der Regel die Bedrohung, also was für eine Bedrohung letztendlich hier entdeckt wurde. Kann mir dann aber auch Informationen geben lassen, von welcher Webseite, wie auch immer, die nachher initialisiert wurden. Gut, wie gesagt, das war die eine Geschichte. Dann haben wir hier unser CentOS 7. Wie ich ja vorher sträflicherweise etwas abwürgen musste, aus noch nicht ganz nachvollziehbaren Gründen. Gut, und hier habe ich die andere Situation. Hier habe ich kein Webinterface installiert, was letztendlich dann die Möglichkeit gäbe, um dann auch Statistiken, andere Daten rauszulassen. Hier habe ich dann die klassischen Methoden, um dann an Informationen ranzukommen. Gut, ich habe mir jetzt ein bisschen hart geerdet. Das fand er nicht so gut. Schneiden wir mal das Mail-Log mit. Wie gesagt, ist immer noch auf dem Level 5. Habe dann so ein kleines Skript vorbereitet. Und in diesem kleinen Skript, wenn ich da reingehe, habe ich hier die Möglichkeiten, dann nachher... Habe ich die Möglichkeiten, dann... Malware zu initialisieren, aber auch saubere E-Mail zu initialisieren. Die werden dann in der Regel hier über das Mail-Log mitgeschnitten. Ich habe dann hier die Informationen dann auch mit hinterlegt, dass er zum Beispiel Malware erkannt hat. So, nehmen. Oh, wollen wir nicht. Und wenn ich jetzt hier in meinen Mail-Folder mit reingehe, habe ich dann Informationen zu infizierten Malware und kann dann mir die Testsignaturen anzeigen lassen. Also hier zum Beispiel eine reine von Kaspersky entdeckte Malware. Allerdings wichtig an der Stelle ist wirklich nur ein Teststring, den wir nur in der Form erkennen. Habe aber dann hier auch ein bisschen weiter runter beide Erkennungsmethoden integriert. Also hier sieht man dann auch, dass ClamAV und Kaspersky hier gemeinsam dann dementsprechend Malware erkennt und die dann hier von Amavis gehandelt werden kann. Gut, dann kommen wir noch zur Zukunft. Was ist geplant? Wie gesagt, momentan haben wir hier Produkte, die sich direkt integrieren lassen in bestehenden Umgebungen. Das nächste, was geplant ist, sieht ein bisschen unauffällig aus, ist wirklich nur kommandozeilenbasierend, wäre eine virtuelle Appliance. Und mit dieser virtuellen Appliance habe ich dann wiederum die gleiche Möglichkeit oder ähnliche Möglichkeiten wie mit Kaspersky für Mail Security. Hier habe ich dann, wenn ich raufgehe auf dieses System, wiederum die Möglichkeit, über ein Webinterface drauf zuzugreifen. Das stellt sich jetzt ein bisschen anders dar wie vorher das Mail-System. Wenn ich hier raufgehe, kann ich auch erkennen, dass ich mit dieser virtuellen Appliance dann nachher ein anderes Interface angeboten wird, allerdings mit vergleichbaren Komponenten, aber dann auch hier wieder unterschiedliche Rollen definieren kann, ein Backup, wo ich dann im Einzelnen an die Bedrohung rankomme. Vorteil an diesem System ist natürlich, dass ich hier eine Komplettlösung habe mit kompletten Betriebssystemen und wir auch in der Lage sind, dann nachher das bestehende Betriebssystem hier mit Update zu versorgen oder letztendlich dann auch hier so, ist eh gleich Schluss. Gut, also wie gesagt, hier noch die Option und Möglichkeit, dann komplett mit dem Betriebssystem zu agieren, ohne dass dann der Integrationsaufwand anfällt. Bitte? Ja, Zukunft ist in der Entwicklung, habe ich gestern lernen müssen, relativ offen. Also die Zukunft kann zwischen 1-2 Jahre differieren. Wir sind hier schon einen Schritt weiter. Also die Zukunft sollte in diesem Jahr passieren. Also so ist mal angekündigt von unserer Entwicklung. Allerdings habe ich aus meinen letzten Jahren so mitnehmen müssen, dass man nicht genau in Tage und Monate rechnen kann. Wir gehen davon aus, dass es dieses Jahr diese Lösung geben wird. Okay, gut. Ich bedanke mich erstmal an der Stelle für Ihre Aufmerksamkeit. Jetzt haben wir noch eine Geschichte. Sorry, wenn wir jetzt so ein bisschen schallen. Und zwar der letzte Punkt. Und zwar, wenn noch weitere Fragen bestehen, stehen wir natürlich sehr gern zur Verfügung. Ich bin heute mit einem Kollegen anwesend, mit dem Joachim Gey, der mich dann auch hier unterstützen wird. Wenn noch Fragen bestehen sollten, stehen wir sehr gern zur Verfügung. Ansonsten befindet sich im Eingangsbereich noch hier der Prospektständer, den kann man auch sehr gern plündern. Wer Informationen braucht, sehr gern. Gut, recht herzlichen Dank erstmal für die Aufmerksamkeit an der Stelle. Und wenn noch weitere Fragen bestehen, sehr gern später. Danke.
Danke auch sehr herzlich für den Vortrag. Und eigentlich, wenn jetzt noch Fragen wären, gerne per Mikro. Wegen der Aufzeichnung.
Keine Fragen, dann bedanke ich mich an der Stelle und wie gesagt, wenn noch weitere Fragen bestehen, wir sind heute noch bis abends da. Danke.